Speaker begrüßen, Falk. Er wird uns ein bisschen aufklären zum Thema KI und Recht, insbesondere zu den Themen Hasspostings und was hat es für Folgen, wenn die KI irgendwelche Gerichtsurteile erfindet und ähnlichen Unsinn. Viel Spaß mit Falk.
Hebt euch für nachher auf, dann habe ich es wenigstens verdient. Apropos nachher, wenn Fragen kommen, bitte nachher im Anschluss. Jetzt fange ich einfach mal an. Geht's? Ja, ich glaube ein bisschen höher, dann versteht mich besser. Mein Name ist Falk-Peter Hörschel, ich bin Rechtsanwalt aus Ulm, bin Fachanwalt für Strafrecht und insofern als Strafverteidiger natürlich täglich an der Materie dran. Was einem hier so damit beschäftigt, was die Justiz macht im Bereich Internet, was die Justiz macht im Bereich KI und was für Folgen das aber auch für uns Menschen hier immer wieder hat. Es wurde schon angekündigt, eines meiner Hauptthemen wird heute das Hassposting sein. Ich kriege hier noch gerade einen bösen Blick. Ja, ich habe mich nicht ganz vorgestellt. Ich bin nämlich nicht nur Rechtsanwalt, ich unterrichte auch gelegentlich an der THU, an der Technischen Hochschule Ulm IT-Recht. Bin nebenbei noch Kandidat für die Piratenpartei für die Landtagswahl nächstes Jahr. Also insofern, Recht und Internet ist also so ziemlich mein Bereich. Jetzt kommen wir aber tatsächlich zum Thema. Also, nachdem das hier nur ein Impulsvortrag werden soll und kein 3-Stunden-Monolog, habe ich mir gedacht, ich ziehe einfach 2, 3 Urteile oder Aktionen, die im Bereich Justiz und Internet in den letzten Monaten durch die Medien gegangen sind, rein. Es war gerade angesprochen, Hasspostings, ja. Ich gehe davon aus, die meisten haben es mitgekriegt. Wir hatten vor einem Monat, genau am 25. Juni, mal wieder einen Aktionstag gegen Hasspostings. Wie es so schön heißt, Aktionstag gegen Hass im Netz. Was stellen wir uns drunter vor? Es gab insgesamt bundesweit Hausdurchsuchungen. In jedem Bundesland, überall, gegen insgesamt 180 Personen war also einiges geboten. Wie stellt man sich jetzt so eine Hausdurchsuchung vor? Okay, ich sehe, ihr hattet alle noch nicht das Vergnügen. Es ist morgen 6 Uhr. 10 freundlich Vermummte stehen vor der Tür. Hallo, wir sind jetzt hier drin. Und dann geht nämlich der ganze Ärger los. Warum? Dann kommt sowas wie Hassposting. Hassposting, juristischer Begriff? Nein, es gibt die nicht. Da wurden diverse Straftaten zusammengefasst. Das ist aber ein politisches Schlagwort und solche Aktionstage sind meistens eher politisch gedacht als strafrechtlich, weil das könnte man auch anders regeln. Warum nehmen diese ganzen Ermittlungen im Netz oder das Hass zu? Warum wird das immer mehr? Weil es eben, wie gesagt, politisch ist. Es gibt immer mehr Straftaten, zumindest immer mehr registrierte Straftaten in diesem Bereich, weil natürlich auch das Bewusstsein der Bevölkerung einerseits wächst, aber vor allem man kann es auch digital anzeigen, auch das Bewusstsein dafür, was alles im Netz unterwegs ist, wächst und es wird auch immer mehr gesammelt. Insofern, das ist ein Teufelskreis. Je mehr es gibt, desto mehr gibt es, desto mehr wird ermittelt, desto mehr wichtig wird es genommen, desto mehr ermittelnde Beamten gibt es, desto mehr Aktionstage gibt es, desto mehr gibt es wieder, desto mehr registriert und so funktioniert das nämlich. Gut, wir hatten also in Baden-Württemberg auch unterschiedlichste Maßnahmen, die da gelaufen sind. Es ist wahnsinnig viel passiert in diesem Zusammenhang. Jetzt sind gerade bloß hier meine Zettel verrutscht. Jawohl. Ihr seht, Jurist und Papier, es geht nicht ohne. Ganz so digital sind wir einfach noch nicht. Genau. 2 Drittel dieser strafbaren Hasspostings, ich nenne es jetzt einfach so, weil das einfach gängiger Begriff ist, sind aus dem Bereich der sogenannten politisch motivierten Straftaten. Das heißt, alles, was hier mit Beleidigung gegen Politiker ist, Aufruf zur Volksverhetzung und so weiter, gehört alles in diesen Sammelbegriff. Und es wird ein immer noch verworrenerer Teich, in dem alle rumschwimmen, in dem alle mehr oder minder im Trüben fischen. Kommen wir aber noch mal eine Runde zurück. Wie sieht so eine Hausdurchsuchung aus? Ich habe es gerade erklärt. Meistens kommen die dann mit einer größeren Menschenmenge, mehr oder minder freundlich vermummt, stehen dann vor der Tür, hallo, wir wollen hier rein. Okay, was macht man in der Situation? Der Tag ist gelaufen, aber noch nichts alles verloren. Also Regel 1, keine Panik. Ganz wichtig, keine Aussagen ohne anwaltliche Hilfe. Ihr seid mit Mühe und Not verpflichtet, die reinzulassen, mehr aber auch nicht. Ja, guten Morgen kann man auch sagen, wenn es sein muss, aber mehr sollte man definitiv nicht sagen. Sie haben nicht nur das Recht zu schweigen, nee, ich sage immer, Sie haben auch die verdammte Pflicht zu schweigen. Weil gehen Sie davon aus, in dem Moment haben Sie keinen Freund mehr unter diesen netten Menschen, egal was Sie ihnen erzählen, egal wie kumpelhaft die manchmal auch tun und so weiter. Einfach nein. Möglichst, wenn es geht, einen Anwalt kontaktieren, wenn man einen so greifbar hat oder schon die Kontaktdaten hat. Ansonsten sieht es relativ schlecht aus. Das Nächste, was man auf jeden Fall macht, sich diesen Durchsuchungsbeschluss geben lassen, dass man mal konkret sieht, was ist eigentlich gemeint. Manchmal sind die nämlich durchaus lückenhaft und sagen zum Beispiel und geben vor, welcher Raum gilt, was hier Möglichkeiten ist. Ja, wenn da dran steht, zur Durchsuchung der Wohnung, da heißt es Wohnung. Okay, heißt nicht Keller, heißt nicht Garage. Da kann man durchaus etwas finden. Auch sonst nicht versuchen zu plappern. Ganz ruhig. Nicht reden. Personalausweis Maximum. Sachen auch im Regelfall nicht freiwillig herausgeben, aber gleichzeitig auch nicht verhindern, dass die Polizisten das machen. Das heißt, wenn die gezielt nach Computer oder Ähnlichem suchen, dann dürfen die das selber abbauen, dürfen die es raustragen. Ist okay, ihr seid nicht verpflichtet, ihnen beim Tragen zu helfen. Ihr dürft euch aber auch nicht in die Tür stellen, denn spätestens in dem Moment begeht ihr hier nämlich selber wieder eine Straftat, nämlich Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und häufig gibt es dann so eine Eskalationsstufe, sehr ungesunde Sache. Wichtig, dazu komme ich nachher noch kurz. Wenn ihr so gerade Rechner laufen habt, Smartphone laufen habt, bitte sofort alles runterfahren, so schnell es noch geht. Beweise vernichten, irgend sowas funktioniert nicht. Jetzt noch anfangen, eine Festplatte auszubauen oder zu löschen, das kriegt ihr in der Zeit einfach nicht mehr hin. Ja, ich kenne es, wenn ich zum Teil Leute mit BTM, also mit Drogen vertrete, die sind der Meinung, kurz aufs Klo gehen, spülen, funktioniert nicht. Nein, versucht nicht in dem Moment, wenn die schon mal da sind, keine Beweismittel vernichten. Wie gesagt, Rechner runterfahren, alles runterfahren, was noch geht. Ansonsten, ja, ist halt so. Die Daten habt ihr natürlich als erfahrene Computernutzer permanent irgendwo anders gespeichert. Externe Festplatten. Ich sage immer, das Beste ist Mama-Speicher. An den kommt so schnell keiner ran. Ja, ein paar Grinsen. Okay, es ist durchaus bekannt, was damit gemeint ist. Und ansonsten ja, auch keine Pins oder Pucks zufällig rumfahren haben. Nein. Einfach alles und sagen, okay, wenn die Computer haben wollen, bitte schön, sollen sie es raustragen. Und versucht nicht, die dran zu hindern. Gut. Wir hatten gerade gesagt, dieses Hassposting, Hassrede gibt es nicht als Begriff. Was versteckt sich dahinter? Es ist meistens ein Sammelsurium von allen möglichen und unmöglichen, von einer Handvoll von Straftatsdelikten, die darunter zusammengefasst werden. Als darunter wären Volksverhetzung, als darunter wären Verwendung von Propaganda und von Parolen von verbotenen Parteien und Organisationen. Als dazu auch gehören sowas wie jetzt die Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede und so weiter. Wird hier eigentlich alles zusammengefasst. Und ja, schauen wir mal ein paar Sätze dazu, was ist jeweils. Fangen wir an mit dem Paragraph 86a StGB, verbotene Symbole und Parolen. Ich denke, dass man keine Hakenkreuze irgendwo in die Wand schmiert, das wissen wir mittlerweile, glaube ich, alle. Natürlich auch SS-Ruden gehören dazu, aber auch irgendwelche anderen Zeichen. Vor ein paar Jahren gab es sogar mal die heiße Diskussion, ist zum Glück mittlerweile in der Rechtsprechung durch, von der Antifa so ein Hakenkreuz durchgestrichen in die Mülltonne. Ist natürlich trotzdem Hakenkreuz. Es hat lange gebraucht, bis sich das in der Rechtsprechung gesetzt hat, dass das genau nicht das Verwenden ist. Ja, aber wie gesagt, auch das geht dazu. Auch irgendwelche anderen Witze. Ich hatte vor kurzem Verfahren, das zieht sich jetzt seit 4 Jahren hin, war ein Mensch mit Corona-Leugner, der dann bloß einen Meme-Bezug angeblich geschrieben hat zum Thema Übertragungsgefahr. Handschütteln 100%, Fäustchen 10%, der deutsche Gruß 0. Auch da gab es dann schon Ermittlungsverfahren. Ja, also wie gesagt, da muss man wirklich extrem mittlerweile aufpassen, was man macht. Und nicht nur alles, was im Bereich NS geht, unter anderem ist zum Beispiel auch, was viele nicht wissen, PKK verboten. Und es gibt auch durchaus ein paar linksextreme Gruppierungen, die mittlerweile unter dieses Verbot fallen. Also da kann man sehr schnell reingucken. Es gibt, wenn es jemanden genauer interessiert, vom Bundeskriminalamt auch eine Homepage, da kann man sich seitenweise genau angucken, welche Zeichen man ab sofort möglicherweise nicht mehr verwenden sollte. Und wie gesagt, die Überraschung ist da manchmal groß, da ist nämlich einiges drin. Ja, verbreiten heißt alles, was man, sei es bei einer öffentlichen Demonstration hat, sei es, dass man es im Internet verbreitet, das ist strafbar. Aber auch etwas anderes, was viele Leute oft nicht wissen oder wovon viele irritiert sind, bereits so ein freundliches Like im Internet kann richtig Ärger machen, ja? Warum? Wird nämlich so verstanden von wegen, genau meine Meinung, hätte ich auch so geschrieben. Finde ich toll. Und alle Leute, die sehen, was ihr liked, sehen das natürlich auch, werden das zumindest nach Ansicht der Polizei und der Staatsanwaltschaften oft als eure Meinung. Ja, und dann gilt es fast so, als hättet ihr das selber geschrieben. Das heißt, wirklich genau überlegen, was man da liked oder was man auch nicht liked. Ja, es gab mal eine Rechtsprechung, die dazu gesagt hat, man muss sich im Vorfeld genau überlegen, ob man das selber so geschrieben hatte und ob das rechtlich in Ordnung ist. Tut mir in meinem Herzen weh, weil eigentlich bin ich eher einer auf Freiheit und sage, ein normal denkender Mensch weiß, was er tut. Und das ist schon so eine Art, hier sollen die Menschen schon gezielt auf eine Art innerer Zensor getrimmt werden. Ja, kann man also sehr sehen, wie man will. Ich fände es eigentlich schöner, wenn es ohne ginge, aber es ist einfach so und da muss man heutzutage einfach aufpassen. Umgekehrt, nur um das keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, es wird auch wahnsinnig viel gepostet, wahnsinnig viel Unsinn, wahnsinnig viel einfach komplett unter der Gürtellinie jenseits des guten Geschmacks und auch wirklich strafrechtlich Relevantes. Hier muss man einfach wissen, wo die Grenze läuft. Zum Thema Grenze, auch Volksverhetzung wird ganz gern hier auch bei dieser Hassrede immer zitiert. Unter anderem gibt es auch nicht nur der Aufruf zu irgendwelchen Mord, Gewalt gegen irgendwelche Menschengruppen, sei es aus religiösen, nationalistischen, rassistischen, ethischen Gründen. Nein, alles Mögliche fällt darunter. Aber auch Aufruf zu, dadurch, dass man bestimmte Menschengruppen aufgrund ihrer Herkunft, Rasse, Religion und so weiter schlecht macht, diffamiert, auch das gilt schon als Volksverhetzung. Natürlich, wir wissen es, aus der rechten Szene kommt viel und es gibt durchaus auch schon Stimmen in der Justiz, die sich ernsthaft überlegen, ob nicht so ein Spruch wie From the River to the Sea nicht auch schon Volksverhetzung ist, weil hier ja durchaus aufgerufen wird, bestimmte Leute aufgrund ihrer Religion, ihrer Staatszugehörigkeit zu vernichten oder auch Aufrufe von wegen, ja, Milliardäre ermorden ist gut, bloß vorher foltern muss nicht sein. Auch so etwas kursiert im Netz und da muss man sich also wirklich bewusst sein, Leute, hier ist nicht nur der gute Geschmack verletzt, es kann auch mehr sein. Zum Thema guter Geschmack. Ich glaube, zwei Stichworte gebe ich euch und dann wisst ihr, was gemeint ist. Schwachkopf, Nazischlampe. Ja, hier sehe ich zum Teil echt schon nicken, jawohl. Beleidigung von Politikern. Bis vor ein paar Jahren hat man gesagt, naja, wer im öffentlichen Leben steht, der muss halt ein bisschen mehr aushalten als andere. Ja, 2021 wurde hier der Gesetzgeber aktiv, Klammer auf, wahrscheinlich im eigenen Interesse, Klammer zu, weil es einfach in den letzten Jahren massiv überhand genommen hat. Was hier an Beleidigung im Netz unterwegs ist, ist manchmal auch echt nicht mehr feierlich. Wobei man sich streiten kann, ob die Bezeichnung Schwachkopf jetzt wirklich schon so ist, dass man da eintreten muss oder ob das eben eine sehr, zwar unfeine, aber naja, vielleicht noch im Rahmen einer Diskussion mögliche Aussage ist, dass man die politische Richtung von der einen oder anderen Person nicht mag. Mittlerweile, wie gesagt, es ist inflationär, sowohl die Verwendung von solchen Begriffen als auch von Postings, als auch, dass es hier insgesamt immer mehr wird. Die Straftaten, ihr habt sich in den Medien gekriegt, es gibt so die inoffiziellen Politiker-Hitlisten, wer am meisten Anzeigen gemacht hat. Mittlerweile ist es allerdings so, dass diese Politiker das oft selber gar nicht mehr machen, sondern dass die Polizei erstmal ermittelt und dann diesen Politikern ein Brieflein schreibt. Wir haben festgestellt, dass vor 3 Jahren hier der und der das und das über Sie da geschrieben und auf Facebook gestellt hat. Wenn Sie sich beleidigt fühlen, bitte unterschreiben Sie den anliegenden Strafantrag. Wir haben schon mal alles für Sie voraufgefüllt. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Polizei. Lacht nicht, So einen Brief an die Frau Dr. Alice Weidel habe ich vor kurzem auf intensive Nachfrage von der Staatsanwaltschaft bekommen. Ja. Die Leute, die davon betroffen sind, die dann irgend so einen Post mal geschrieben haben, zahlen oft, wie ihr wisst, im Schnitt zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Denkt jeder, naja, dann haben die Politiker was. Nein, das landet alles nur in der Justizkasse. Die Betroffenen haben gar nichts davon. Aber ja, die Situation ist einfach, wie es ist. Die Leute sind dann auch sehr unglücklich. Gut, ich denke, an dem Punkt mache ich jetzt hier einfach mal einen Punkt. Das mal nur als groben Überblick für den Einblock. Wir haben nämlich noch was Zweites, was vor ein paar Monaten durch die Medien geht und wo man wirklich aufpassen muss, die sogenannte zwangsweise Entsperrung von Smartphones. Auch da gab es im März eine Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs. Zuvor war das ausgesprochen kritisch immer, denn ein Grundsatz im Strafrecht ist, niemand muss sich selber belasten. Niemand muss den Ermittlungsbehörden helfen, quasi Beweise gegen sich selber zu sammeln. Hört sich toll an. Ja, was ist jetzt, wenn so ein Smartphone aber darum liegt? Das könnten ja Daten drauf sein. Es ist mittlerweile so, man muss eine PIN nicht herausgeben. Allerdings, die meisten Smartphones sind ja jetzt mittlerweile bequem, so mit biometrischer Erkennung, sei es Gesicht, sei es einfach Fingerabdruck. Und da gab es jetzt dann in Köln vor ein paar Jahren diesen interessanten Fall, dass die Polizei im Rahmen einer Durchsuchung wie einer ganz anderen Sache zwei Smartphones gefunden hat. Und dann der Polizeibeamte gemeint hat, komm, wir machen uns einen schlanken Fuß. Ich ordne an, dass diese Smartphones durch zwangsweise Aufsetzen des Fingerabdrucks einfach entsperrt wurden. Hat die Polizei natürlich sofort umgesetzt, zwangsweise durchgeführt, Finger mal kurz draufgedrückt, Smartphone war entsperrt, datensicher kommt, zieht einfach alles rüber, was auf den Smartphones drauf ist. Fertig, danke fürs Gespräch. Gab dann heiße Diskussionen, ob das zulässig ist, weil es ja eine Art Selbstbelastung ist. Ihr könnt euch vorstellen, wo die Diskussion dann hingeht. Die Ermittlungsbehörden sagen, ja, ist ja nicht schlimm, dient ja höheren Interessen und so weiter, ist ja auch ganz toll. Europäische Datenschutzrichtlinie, ja, die beachten wir schon irgendwo. Europäische Gerichtshof hat zwar 2024 festgestellt, dass das zwangsweise Entsperren eines Smartphones ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist, hat aber die Hintertür aufgelassen, dass für allgemein anerkannte, bedeutungsvolle, grundsätzlich dem Gemeinwohl dienende Maßnahmen so etwas rechtmäßig sein kann. BGH argumentiert natürlich, okay, wenn es in irgendwelchen Fällen rechtmäßig sein kann, dann ist es mal grundsätzlich und irgendwelche straftatlichen Ermittlungen sind natürlich immer ganz grundsätzlich wichtig. Wir machen das. Es wurde auch argumentiert, dass ja für die zwangsweise Abnahme von Fingerabdrücken darf die Polizei ja den Finger sozusagen auf Stempelkissen führen oder jetzt auf dieses digitale Erfassungsgerät. Und von der Bewegungsseite ist ja genau das Gleiche. Nein, ist es eigentlich nicht. Allerdings, wie gesagt, der BGH hat das so entschieden und es steht zu befürchten, dass die Rechtsprechung das dann so macht, weil was ein BGH-Recht ist, kann ein Amtsgericht nur billig sein und die Polizei, die machen sowieso nach dem Motto, wir machen erst einmal und hinterher schauen wir, ob man das verwerten kann oder auch nicht, denn Beweismittel, die einmal haben, haben sie, muss man sich ganz klar sagen. Welche Konsequenzen hat es nun für uns als normale Nutzer? Ja, erstens mal überlegen, welche Daten hat man wirklich immer greifbar, wo hat man sie gesichert? Muss man wirklich alles auf einem Gerät haben? Denn die modernen Smartphones, die sind eine Goldgrube für die Ermittlungsgruppe. Da sind eure Bewegungsprofile drauf, da sind eure persönlichen Meinungen bis hin zu sonst was drauf. Auch wer sagt, hey, ich habe doch nichts zu verbergen, ja, vielleicht habt ihr ein Foto ich im letzten FKK-Urlaub drauf und das wollt ihr unter Garantie nicht, dass das auf der Polizeiwache die Runde macht. Also überlegt euch ganz genau. Deshalb auch vorhin der Hinweis, wenn ihr die Möglichkeit habt, runterfahren, alles runterfahren. Ja, die kommen vielleicht irgendwann drauf, aber man muss es ihnen nicht zu einfach machen. Ihr seid nicht dazu verpflichtet, euch selber zu belasten oder denen irgendwelche albernen und sei es Kinderfotos von euch oder was zur Verfügung zu stellen. Einfach mal, nein, verhaltet euch richtig, aber ihr müsst hier nichts entsperren, ihr müsst hier auch die Polizei nicht unterstützen. Es ist möglicherweise, es gibt schon die ersten Ansätze in der Literatur unter Juristen, dass man sagt, okay, langsam möchten wir werden dagegen vorgehen. Es steht auch zu erwarten, dass der EuGH, wenn er sich mal wirklich mit diesem Urteil beschäftigt, das aufhebt. Aber alles, was in der Zwischenzeit passiert, ist dann halt passiert. Also Geht im eigenen Interesse verantwortungsvoll mit euren Daten um. So, und die letzte Minute möchte ich eigentlich noch mal für etwas kurz nutzen, was ganz aktuell ist, was vor ein paar Wochen erst rausgekommen ist. Ihr habt sicher mitgekriegt, was passiert, wenn die KI Gerichtsurteile erfindet. Höchst peinlich, ein Kollege aus Köln hatte es geschafft, er hat in mein Urteil einfach von ChatGPT in seinen Schriftsatz ein paar Urteile von ChatGPT reinschreiben lassen. Zitiert hat, meinte er, ah, wundervoll, was da alles drinsteht, dumme was. Ja, die Urteile gibt's nicht. ChatGPT hat einfach mal gefolgert nach dem Motto, wenn hier ein paar Gerichte so entschieden haben, dann könnten die auch so entschieden haben. Hat der Anwalt aber gar nicht gegengelesen. War dann natürlich im Verfahren sehr peinlich. Er hat dann auch vom Gericht einen ordentlichen Anpfiff gekriegt, bis hin zu dem Hinweis, wenn das nochmal passiert, gibt's eine Meldung an die Anwaltskammer, weil mit erfundenen Urteilen argumentieren ist irgendwie nicht mehr so standesrechtlich in Ordnung. Ja, hier ging mal die Schelte auf die Juristen oder auf die Anwälte los. Nichtsdestotrotz, auch die Justiz arbeitet immer mehr mit KI und so weiter. Wir wissen nicht, was da noch auf uns zukommt. Wichtig ist, dass man wirklich selber denkt, dass man alles, was hier rein und rauskommt, auch überprüft. Das wird in Zukunft sicher auch mehr gemacht werden. Noch als kleiner Abschluss ein wunderschöner Satz, den ich persönlich toll finde von einem früheren Richter vom Oberlandesgericht Stuttgart, der meinte, Richter sind nur dem Recht und dem Gesetz und dem Zeitgeist unterworfen. Und die Justiz eiert im Moment wirklich hinterher, die versuchen Zwangskreise mit Gesetzen von vor 10 Jahren, mit einer Technik von vor 20 Jahren, den möglichen Straftaten von heute nachzukommen. Und dann, wie gesagt, kommen so Gerichtsurteile wie der zwangsweise Entsperrung, wo man mit Mühe und Not einfach irgendwas hinbiegt, damit es halt in die heutige Zeit passt. Darauf müssen wir uns einstellen. Es ist sicher sehr spannend, was da noch passiert. Und es ist ein Spannungsfeld. Es soll ja kein Feindbild sein, sondern es ist wirklich ein Spannungsfeld, mit dem wir einfach leben müssen. Danke.
Ja, danke Falk. Ich darf noch mal kurz zusammenfassen, was haben wir gelernt? Erst denken, dann posten. Smartphones sind nicht das Speichermedium für vertrauliche Informationen. Und Biometrie im Sinne von Fingerabdrücken zur Sicherung ist auch keine wirklich gute Idee. So, wir haben jetzt die Gelegenheit, Falk noch Fragen zu stellen. Wer ihn etwas fragen möchte, wir sind schon außerhalb der Zeit, aber eine Frage geht.
Wenn die von mir wollen, dass ich einen Fingerabdruck auflege, was können die realistisch machen, wenn ich da einfach Nein sage?
Beantwortet das die Frage? Ja, dann danke ich fürs Zuhören. Bitte nehmt alles wieder mit, was ihr hier reingebracht habt. Danke fürs Kommen. Tschüss.